Werbung.
Halloween. Wer gedacht hat, dass Holy es sich entgehen lässt, extra für Halloween einen schaurig schönen neuen Geschmack zu kreieren, der hat sich aber sowas von geschnitten. Denn wenn Halloween einen Geschmack hat, dann ganz klar den hier. Holy Energy Tangerine Tarantula. Oder, wie wir im Ruhrgebiet sagen, Tarantula. Und jetzt haltet euch fest. Hier drin, in diesem formschönen Tub, sind 50 Portionen A 500 Milliliter. Das sind rundgerechnet 25 Liter genialster Halloween-Geschmack. Und das für 39,99. Jetzt kommt ihr. Oder für die Sammler unter euch mit einem passenden 1 Liter Halloween-Thermoshaker für 64,99. Und wer Schiss vor Spinnen hat, dem rate ich dringend zu Holy Energy Akai Anaconda. Ebenfalls 50 Portionen, ebenfalls 39,99. Und jetzt Happy Halloween.
Den Link gibt es wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Preis des Lohns ist mit Jacques Bredouille. Wieso, was soll das jetzt wieder hier? Wir werden nicht auf den Punkt kommen. Nee, Lohn der Angst oder Preis des Lohns?
Naja, der eine Film
Lohn
ist mit
des
dem
Preises, Angst.
Ja, der
Lohn.
der eine
Preis der. Nicht Dieter Hallervorden drin.
Nee.
Weltandrat, Lohn der.
Ja.
Angst? Nee, ja. Das war der andere mit den LKWs.
Konkret geht es darum, man hat Angst und man kriegt Geld dafür.
Genau.
Und,
ich krieg Lohn?
Genau.
Angst.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Streter und Streberg.
Guten Tag.
Guten Tag. Und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Draußen ist es kalt und uselig,
ja.
Aber hier ist es noch schön gemütlich warm. Und deswegen haben wir gedacht, das ist der einzige Grund, warum wir jetzt einen Podcast machen. Und ich möchte ganz gerne damit anfangen, erstmal über meine Erfahrung in Battlefield zu erzählen. Ganz kurz.
Computerspiel Battlefield.
Dem Computerspiel Battlefield. Ich bin ja, wie Thorsten auch, ein Shooter-Fan und ich habe viele, viele Jahre jetzt...
Der Shoot.
Was?
Ist ja auch von Karl May.
Ach so, ja, der Shoot, genau. Habe ich darauf gewartet, dass mal endlich ein neues, vernünftiges Battlefield rauskommt. Das ist jetzt rausgekommen und das ist jetzt ein paar Wochen alt. Und wir haben jede Menge Spaß, aber auch jede Menge Frust, weil das kann unfassbar frustig sein, das Spiel.
Ich spiel's nicht.
Nee, das wäre auch, glaube ich, nichts für dich.
Warum nicht?
Obwohl doch Sniper, das ist ja so deine Kernkompetenz.
Ja.
Ich glaube, da wärst du ein wertvoller Spieler.
Ja, ist das ja. Gut?
Okay. Ja, das Problem ist, glaube ich, was du haben wirst, wenn du mit uns spielst, ist, dass unsere Emotionen, gerade meine, gehen da immer sehr viel durch. Ich schreie dann ganz
deswegen
gerne.
Deswegen wollte ich gerade sagen, deswegen spiele ich jetzt eher so, also auch in der Gruppe, die wir haben da, ungern mit euch, weil ihr euch immer schreiend gegenseitig warnt und ich habe ein recht wertiges Headset.
Ja.
Und dann läuft mir Blut aus der Nase.
Ja,
ist
ja
alles
ja,
nicht
ja.
Nötig.
Ja,
das Gekreische. Pass auf, Gary! Weißt du? Sofort Schlaganfall ja. Und deswegen...
Ich sag ja, ich nehme das
immer... Ihr auch keine 2 Minuten überleben, so wie ihr kreischt, wenn
ja, ja.
Da links um
ja.
Die Ecke kommt.
Das ist, aber es ist trotzdem ein unfassbar bombastisches Spiel und ja. Was DICE ja schon immer drauf hatte mit seinem Battlefield-Spielen, das ist die Akustik. Die Akustik ist so unglaublich gut. Und aber es ist eine Kriegssimulation und aber ich glaube, wir sind alle alt genug, das zu abstrahieren.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, was spielst du gerade? Du spielst ja auch mit Begeisterung etwas.
Call of Duty sporadisch fürs Gehirn und Ghost of Jote mit Atze. Die heißt anders. Mit der Frau, deren Familie vom, ne,
ja.
Die jetzt der Uni ist, der Ober-Uni, Uni. Mhm.
Uni.
Ne? Besuch mal die Uni. die quasi als nicht der Geist von, wie hieß der Teil davor, Ghost of Tsushima.
Ja.
Sie ist der Ghost von Jote. Auch richtig inselbereichsgelöt.
Ja.
Und ein wunderschönes Spiel von
das,
A bis
das
Z.
Das stimmt.
Also, und das ja. Ist normalerweise, ist mir erst verloren gegangen, dieses Spiel konsequent spielen, auch über ein paar Stunden. Das habe ich gerade eben so ein bisschen... auch psychisch zur Ablenkung, um von meinen eigenen Gedanken abgelenkt zu sein, spiele ich das ganz gerne mal, 2-3 Stündchen.
Ja, das ist sehr entspannt. Also es sieht wirklich unfassbar toll aus. Und ist das denn, hat das was mit dem ersten Teil zu tun? Hängt das irgendwie zusammen?
Naja, nein, es hängt nicht zusammen, aber es ist halt
okay, einfach.
Das ähnliche Spielmechanik. Mhm. Wunderschöne Gegenden.
Ja. Bären.
Ja. Rabauken.
Ja.
Alles schön.
Ist es Open World?
Ja, sehr Open World.
Ja, okay.
Also erstmal zu World, weil, ne? Ja. Ist hier Closed World, weil du musst ja alles erspielen. Du läufst dann in irgendwelche Gegenden rein, das ist auch nie im Leben Ikan. Und dann wird das freigeschaltet und dann kommen Füchse und sprach nicht. Es ist wunderschön.
Ja.
Es ist wirklich mit Waffen, also ich habe Tage davor verbracht, mit einer Tastenkombination 3 Bambuspinne durchzuhauen, damit ich mal ein bisschen mehr Leben kriege mit dem Schwert, weißt du? Ja. Junge. Dreieck, Quadrat, Quadrat, Dreieck, Dreieck, jetzt rauslaufen, Fliesen sauber machen, reinkommen, Seiten auf 0, Dreieck, aha. X, Schultertaste.
Okay.
Und das macht alles Spaß, ist alles schön.
Hör mal, ich weiß übrigens jetzt schon, dass wir zig Kommentare kriegen bei YouTube, dass die Leute wahrscheinlich nur auf deine Tasse gestarrt haben und Schiss gehabt haben, dass die umkippt.
Nee, kippt nicht um.
Ja. Ich freue mich auf ein Spiel, was jetzt die Tage am 30. erscheint, und zwar heißt das Ark Raiders. Kannst du dir so vorstellen von der Spielmechanik wie The Last of Us? Mhm. Also wirklich, eigentlich.
Nur, dass alle die ganze Zeit Ark rufen.
Ark! Das ist mir Ark. Ark Raiders. Nein, aber es ist spielt in so einer postapokalyptischen Welt und du musst halt, das ist ein sogenannter, wie nennt man die noch, wie dieses Tarkov-Spiel, wo du rein musst in so ein Areal, musst Sachen, Aufträge erfüllen und dann wieder raus, heile raus.
Ach so,
Extraction Shooter,
ja.
Third Person. Also wie gesagt, es spielt sich auch aus so brillant grafisch aus wie Last of Us. Man könnte meinen, das ist der Multiplayer, auf den wir immer gewartet haben von The Last of Us, den sie aber dann kurzfristig eingestampft haben. Und das ist praktisch jetzt das Resultat daraus. Aber und vor allen Dingen ist es für einen kleinen Markt. Also es ist nur ein Multiplayer. Und es sieht richtig, richtig geil aus und macht richtig Spaß. Und es ist einfach, es ist das, was es ist. So, das war unser Videospielsegment für diesen Monat.
Nee.
Oder hast du noch was?
Nö. Also wie gesagt, Ghost of Yotei, das ist immer toll. Das ist Wahnsinn, ja. Sitzt du, also wirklich schön. Es nimmt ein bisschen überhand mit den Kindheitserinnerungen.
Ja.
Sowohl bei mir als auch im Spiel. Aber ist ganz, ganz toll, wirklich. Also möchte mal nach Japan.
Ja, klar, logisch.
Ne, schön so ein Gabelflug, 26 Stunden für eine schmale Mark und dann für immer Jetlag. Aber ich möchte da schon gerne mal hin.
Bei Battlefield, da hast du eher das Problem so, wie ist das denn? Ich habe ein ganzes Magazin auf den abgefeuert. Wie ist das möglich? Ja, der kommt um die Ecke und ich bin sofort tot.
Die Cheaten.
Ja, die Cheaten.
Der Cheat. Der Shoot trifft ihn.
Ne, wie ist das möglich? Filme. Filme,
die wir hast haben, du wahrscheinlich wir haben einen Zettel hier. Wir haben einen Zettel hier. Wo es geschafft haben, dass ich nichts davon gesehen oder gelesen habe.
Ja, das habe ich KI, habe ich gesagt, bitte stell mir eine Themenliste zusammen von Filmen, die Thorsten Sträter
garantiert so an der Puppe vorbeigehen, das, was nicht stimmt.
Ja.
Was nicht stimmt. Aber Springsteen, Deliver Me from Norway, hol mich in Norwegen ab.
Hol
mich in Norwegen ab.
Nee.
Mein Name ist Sprungstein.
Ja. Aber Deliver Me from Nowhere, das ist halt eine Textzeile aus, ich glaube, aus dem Song Nebraska oder so. Ich weiß jetzt gar nicht. Oder ist das überhaupt ein Song?
Man kann es
nicht. Wenn der Bender jetzt hier wäre, der wüsste das jetzt sofort.
Der Bender ist aber nicht hier.
Es ist ein Film, es ist ein Biopic, es ist super gespielt von Jeremy Allen White, ganz genau.
Der ist mein Name eingefallen.
Ja, der spielt ja schon super. Aber es ist halt ein Film, das muss einem klar sein, es geht um Depressionen und es geht darum, wie jemand mit Depressionen versucht, das mit Kreativität seine Depression praktisch beizukommen. Und es ist ein sehr nerdiger Film. Also die verwenden ganze Segmente darauf, wie das Bruce Springsteen, der dieses Nebraska-Album, nachdem er Born to Run aufgenommen hat und was fulminant, was ihn so praktisch wirklich so auf eine neue Stufe gestellt hat. Und dann hat er gesagt, nee, weißt du was, jetzt mache ich mal ganz klein und im Schlafzimmer nehme ich dieses Nebraska-Album auf.
Genau, das ist so super kleinteilig.
Und super kleinteilig und auch wirklich mit so einem ganz schrubbeligen Rekorder aufgenommen oder so. Ne? Und da gibt es ganze Segmente, wie er da darauf besteht, dass die Platte diesen schrubbeligen Sound auch beibehält. Weißt du, und was dafür gemacht wurde. Also es ist sehr nerdig. Ich weiß nicht, ob das ein Film ist fürs breite Publikum, aber ich hatte, naja, Spaß will ich jetzt nicht sagen, aber ich fühlte mich gut unterhalten und er ist gut gespielt und die Musik von Bruce Springsteen ist natürlich immer klasse und ja, ein ähnlicher Film, nur halt mit
anders
mehr Klopperei, ist The Smashing Machine mit Dwayne Johnson. Man sagt ja nicht mehr The Rock. Sagt
Rock
man ja, glaube ich.
Wayne.
Genau.
Johnson.
Und der spielt Wayne, da Wayne. Die MMA Mixed
John
Martial.
Roxen.
John Roxen, ganz
John,
genau.
Wayne,
John,
Rainy,
John Rock, ja, Wayne, Rock, Wayne Johnson. Johnson. Wayne Johnson.
Jay.
Nein, der spielt da die MMA-Legende, Mixed Martial Artist-Legende Mark Kerr. Hatte ich noch nie von gehört.
Ich auch nicht.
Der Film von einem der Safety Brothers, jetzt weiß ich nicht, wer von welchem der Brüder, die haben ja diese ganze hier mit Adam Sandler, dieses Uncut Gems.
Ja, der ganz toll war übrigens.
Der ganz fantastisch ist. Und der Film ist auch gut, nur es ist wirklich so, und auch super gespielt von Dwayne Johnson, aber du erwartest, das Interessante ist, du siehst so einen Film und du erwartest automatisch so eine Dramaturgie wie in jedem Klopperfilm, wie in jedem Rocky-Film oder so. Und das wird dir aber vorenthalten, weil dieser Mark Kerr, der hat halt irgendwann aufgehört. Weißt du, so, und Emily Blunt spielt da mit und so. Das ist alles so, du denkst, okay. Und zuletzt zeigt man ihm beim Einkaufen im Supermarkt, wie er freundlich die Leute grüßt und du denkst, ja, okay, ja, warum auch nicht?
Ne? Finde ich gut.
Ja, also wer sich aber dafür interessiert, die Dokumentation gleichen Titels gibt es komplett bei YouTube. Also wer sich für Mixed Martial Arts interessiert, der findet das bei YouTube, ganz genau. Dokumentation gibt es im Oktober immer sehr viele, weil, ich weiß auch nicht warum, aber ich denke, weil überhaupt kommt unheimlich vieles raus im Oktober. Und wie auch Downey Wrote That, das ist, ich habe mir extra...
Downey Wrote That.
Das ist, Jim Downey ist einer, oder nee, der älteste und verdienteste Saturday Night Live Autor. Und dem wurde jetzt eine ganze Dokumentation gewidmet, 90 Minuten lang. Ich hatte großen Spaß und ja, wirklich alle legendäre Sketche, wie zum Beispiel, weißt du, hier mit Patrick Swayze und Chris Farley, wo die hier diese Chippendales-Nummer, das ist zum Beispiel von Jim Downey.
Okay.
Und also es ist eine Saturday Night Live-Dokumentation, leider nur bei Peacock. Ich habe mir hier dank CyberGhost VPN habe ich das gucken können. Und eine Dokumentation, die ihr aber auch gucken könnt und die dich wahrscheinlich auch interessieren wird, Thorsten, ist Stiller und Mara, Nothing is Lost. Das ist die persönliche Dokumentation von Ben Stiller über seine Eltern.
Das ist wieder
Eltern.
Was Trauriges, ne? Ich kann das dieses Jahr nicht.
Ja, weiß ich nicht, ob das... Ja, das ist traurig. Aber es ist interessant halt, aus was für einer Familie der kommt, aus was für einer Künstlerfamilie. Wie sein Vater, Jerry Stiller, den wir ja nur so als King of Queens, was interessanterweise... Brillant, aber aus irgendeinem Grund überhaupt nicht in dieser Dokumentation erwähnt wird. Sondern er war ja auch der Vater von dem Dings Constanza in Seinfeld. Das wird erwähnt. Und da war er ja auch brillant.
Ist vielleicht eine rechte Frage. Was
ja, genau, das kann sein. Und seine Mutter Anne Mara, die kannte ich tatsächlich. Die spielte die verhärmte und ein bisschen bissige Mathelehrerin in dem Film von Alan Parker, Fame.
Oh, Fame.
Da war dieser Leroy, dieser Supertänzer, der Junge, der aber offensichtlich Analphabet war und der musste da, die haben ja nicht nur Tanzen und Schauspielern, die mussten ja auch akademische Fächer belegen. Und seine Mutter, ist tatsächlich die Mutter von Ben Stiller. Die hat da diese wirklich taffe Mathelehrerin gespielt.
Ja.
Also ich fand die Dokumentation ganz, ganz toll. Und dann natürlich zu guter Letzt I Like Me, John Candy von Colin Hanks, Regie. Eine Dokumentation über John Candy und sein Leben und Wirken bei Amazon Prime. Auch sehr, sehr interessant.
Will ich gucken, bin ich noch nicht so gekommen. Es waren sehr aufreibende letzten zwei Wochen.
Ja, genau. Ja, und dann gibt's noch, kommen noch einige Dokumentationen, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden, weil wir haben Oktober und diese Folge geht online zu Halloween. Und deswegen soll auch diese Folge ein wenig thematisch Halloween, also praktisch thematisieren, thematisch.
Ja. Thematisch.
Ja, und als Einstand dazu kann ich schon mal sagen, ich habe heute Morgen die erste Folge von Welcome to Derry gesehen.
Ja.
Und die Stephen King-Verfilmung, beziehungsweise es ist ja eigentlich keine...
Ich werde krass, oder?
Ja, es ist unfassbar. Es ist ja die Verfilmung von, ja, man kann ja nicht sagen von S, aber es in S, in dem Roman, in diesem Mammutroman, gibt es ja jede Menge Segmente, wo es um andere, wo praktisch in der Geschichte Geschichten erzählt werden.
Ja, es gibt, das war einer der stärksten Romane von King ja überhaupt, sehr viele Nebenstränge, unermesslich viele Nebenstränge. Unglaublich viele Nebenstränge, die erzählen, warum die Barrows überschwemmt werden und wieso das Sägewerk abbrennt und wieso die Leute sich an die Kehle gegangen sind und all diese Geschichten und die Geschichten des Großvaters von was da alles schiefgelaufen ist. Genau, und dass alle Menschen in Derry eigentlich, auf alle fällt ein Schatten und es ist ein besonderes Völkchen, das da wohnt,
ja,
unter dem Einfluss. Naja, eben dieser Stadt und eben natürlich auch dem unverzichtbaren Charakter des Pennywise, der da sein muss. So. Und wie er da hingekommen ist und überhaupt, dass das alles nicht so gut ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Pennywise keine extrem tragende Rolle da spielen wird, sondern mehr ist wie ein Virus, wie ein Einfluss auf die Stadt.
Das, da wirst du recht haben, das sehe ich genauso.
Ja, ja. Ja, aber trotzdem sieht das alles wieder... gut, aus André Muschietti, der immer noch geil ist für The Flash. Ich liebe den Film immer noch. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich liebe den immer noch, den Film.
Der hat großen Spaß gemacht.
Fantastisch. Ja. Hat ein Händchen dafür und ich glaube, dass das richtig gut ist. Ich mochte die S-Filme von ihm, die Neuverfilmung, sehr. Und ich mag auch, glaube ich, jetzt schon die Serie. Weil wenn... Manchmal ist es so, dass du eine Serie machst und sie hat das Potenzial nicht so richtig... für diesen Nebenschauplatz. Und das habe ich aber auch vom Penguin gedacht, ne? Mit Colin Farrell. Ich dachte auch da, wie sinnlos ist das? Du nimmst jemanden wie Colin Farrell, also einen grundsätzlich attraktiven Mann, der dann unglaublich hässliche Füße hat und übergewichtig ist und nicht mehr zu erkennen ist und unter Silikon dann da wieder einen Schurken spielt. Trotzdem tolle Serie.
Tolle Serie.
Tolle Serie mit dem besten, konsequentesten Schluss aller Serien überhaupt.
Das stimmt.
Finde ich. Hm. Und also in diesem Genre zumindest. Und das wird auch bei Derry funktionieren, weil Derry natürlich eine Fülle hat. Ne? Das kannst du genauso, sagen, Welcome to Castle Rock. Aber da ist mehr so Mord und Tiere und dergleichen Dinge mehr. Und da Derry ist halt schon der Endgegner. Haben Sie es wieder in der Stadt gedreht, also in Kanada?
Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist der gleiche Drehort tatsächlich. Mhm. Und ja, die Stimmung, das sieht unfassbar gut aus. Und das Tolle bei, oder das Interessante bei Pennywise ist ja, du brauchst ja praktisch nur einen roten Ballon zeigen. Dann ist ja schon...
Ja, schon Polen offen so.
Ja, ja, ganz genau.
Das ist wirklich wahr.
Na, dann weiß man ja schon Bescheid. Und,
also du brauchst eine Lokalisation, mir reicht ein Gullideckel schon.
Und ja, ja.
Ich kote mich ein.
Interessant ist, dass das ist ja praktisch, kann man sagen, Prequel. Also es spielt vor den Ereignissen aus den S-Filmen. Klar. Es spielt in den 60er Jahren, also da, wo S eigentlich zeitlich angesetzt war. Muschietti hat das ja dann für die,
in die 80er verlegt,
genau.
Und in die Jetztzeit verlegt, was auch ein kluger Schachzug war.
Ja, ja.
Ich glaube, es war auch so geplant vielleicht.
Ja.
Und Thorsten, es war auch pfiffig, weil... ich ein bisschen die Schnauze voll habe von den 50ern und 60ern.
Ja.
Einfach durch Ed Gein, Klammer auf Netflix.
Hast du den gesehen, die Serie?
Ja, ich wusste gar nicht, dass das zur Hälfte, das ist ja unser Freund Charlie Hunnam.
Ja.
Ne? Der netterweise auch damals bei dem Will Smith, der war ja auch bei den... Ne?
Charlie Hunnam?
Charlie Hunnam war ebenfalls dabei bei auch bei den Interviews dabei.
Bei Suicide Squad?
Ja, klar, Mann.
Nein, ja, der spielt da gar nicht mit. Du verwechselst den mit diesem australischen Schauspieler, der zwischendurch reinkam, so essend und so. Ich glaube, schreib das gerne in die Kommentare. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Charlie Hunnam nicht in Suicide Squad mitspielt.
Charlie, ich habe mit Charlie Hunnam zwei Sätze geredet. Erzähl es rein.
Wovon war das denn? So, nein, aber was wollte ich denn sagen? Ich kann mich, woran ich mich noch gut erinnern kann, Thorsten, ist, als wir damals mit dem Interview, wir hatten ja Barbara und Andy Muschietti hatten wir interviewt.
Ja, im Rahmen Hotel Tortue in Hamburg.
Ja, super Interview, wo der auch richtig Spaß hatte. Ne? Ich werde nie vergessen, wie er sich nach einer Stunde hieß es dann so, wir sind jetzt langsam fertig. Und Barbara und er so, oh, ja, wirklich schon. Und dann zog Andy Muschietti zog sich die Jacke aus. Und da wusste ich, wir bleiben noch ein bisschen. Es war geil, es war super war geil. Die haben dann für dich noch, wir haben alle Happy Birthday gesungen, weil du da Geburtstag hattest.
Stimmt, und er hat mir was gemalt.
Er hat ganz genau, er hat den Pennywise auf die Deadline gemalt, glaube ich. Also
der hat mir in mein Notizheft gemalt.
Stimmt.
Ich hatte von Brother, meiner favorisierten Nähmaschinenfirma, die hat mir so ein schwarzes Heft gegeben. Und der hat mir einen Pennywise ganz toll reingezeichnet und da reingeschrieben in Englisch und quasi. Wir alle fliegen hier unten.
Das war schon und cool. Ich weiß noch ganz genau, Thorsten, dass er uns
stimmt,
da
das war
damals...
Scheiß, was ich dir erzählt habe.
Dass er uns damals schon gesagt hat, es wird eine Fernsehserie geben.
Ja.
Das hat er glaube, nur so in einem Satz hat er das gesagt.
Ja.
Und das habe ich immer, das habe ich nie vergessen. Irgendwie. Und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, weil... Es war so ein bisschen offen, ob er das tatsächlich realisiert oder ob das irgendjemand anders übernimmt. Aber dass er das jetzt macht als Showrunner und als Regisseur von, ich glaube, insgesamt 4 Folgen und seine Schwester Barbara, ist super, weil das ist wirklich aus einem Guss. Und die erste Folge, meine Güte, nee, die geht so ab und auch richtig, richtig hart. Also richtig was für Horrorfans, für Splatterfans auch. Und ich bin sehr gespannt. Also ich war so überrascht. Ich wusste, dass es gut wird, aber dass es mich so positiv überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet irgendwie. Also von daher freue ich mich da jetzt sehr. Ich glaube, in Deutschland gibt es das bei Wow. Ist das so,
Thorsten? Ich habe gestern auf Wow kurz geguckt und da gab es nur einen Exorzistenfilm mit einem neu synchronisierten Al Pacino. Und dann habe ich wieder ausgemacht. Also ich habe es nicht gesehen. Also gestern war er noch nicht da. Okay. Meines Wissens war er gestern noch nicht da.
Ja, das kann aber sein, dass ab heute da ist.
Aber ich hinke auch bei allem hinterher.
Ja. Ja, aber das wirst du dir ja angucken.
Werbung.
Übrigens, wusstet ihr, dass ein Mensch im Durchschnittsalter von 80 Jahren in seinem Leben zwischen 217.000 und 269.000 Stunden geschlafen hat? Gesetzt im Fall natürlich, wir werden 80. Was wiederum von gutem Schlaf abhängt. Ihr könnt euch also drehen und wenden, wie ihr wollt. Guter Schlaf ist wichtig, besonders wenn ihr 80 werden wollt. Wenn nicht, reicht vielleicht auch ein, keine Ahnung, Stuhl. Aber allen anderen rate ich gezielt, in die Qualität ihres Schlafes zu investieren. Und genau das könnt ihr jetzt, sogar besonders effektiv, denn Emma hat jetzt schon die Black Weeks aufgerufen. Ihr müsst also nicht bis zum eigentlichen Black Friday warten, um bei Emma Top-Rabatte abzustauben. Denn das könnt ihr jetzt schon. Beispiel. Meine persönliche Schlafqualität habe ich durch die Emma Elite AirGrip Matratze erheblich verbessert. Und die ist aktuell 50% reduziert. Aber Emma kann natürlich nicht nur Matratzen, sondern auch Betten, Kissen, Decken und weitere Lifestyle-Produkte rund um das Thema Hiya Papaya. Und während der Black Weeks gibt es sogar noch zusätzlich zu den Rabatten laufend neue Sonderangebote. Ihr könnt die Matratzen bis zu 100 Nächte risikofrei probeliegen und erhaltet eine 10-jährige Garantie auf dem Matratzenkern. Und Versand und Abholung sind bei Emma kostenlos. Und das Beste ist, auf die bestehenden Angebote mit bis zu 50% Rabatt erhaltet ihr mit unserem Rabattcode STRETERSTREHBERG nochmal 5% obendrauf. STRETERSTREHBERG, ein Wort, alles groß geschrieben und Streter natürlich mit AE. Dieser Rabatt gilt zusätzlich auf alles in der gesamten Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Also, verpennt nicht die Black Weeks bei Emma und sichert euch noch heute den besten Schlaf für morgen. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Was du dir aber angeguckt hast, und darüber sollten wir jetzt reden, ist
The Long Walk. The Long Walk, das lag mir wirklich am Herzen.
Ja.
Stephen King, ne? Todesmarsch.
Ja. Ne?
Oder der Marsch, The
Long Walk. Nee, Todesmarsch, glaube ich.
Todesmarsch bei uns als Buch, ja. Richard Bachman. Ja, schön. Also, was ich mich natürlich frage, ist, ich weiß nicht, was der Film gekostet hat, ist wahrscheinlich auch nicht relevant. Sie gehen von der Personenzahl runter von 100, glaube ich, auf 50.
Naja, sonst wäre es ja auch ein bisschen.
Ein bisschen sehr viel Personal geworden. Ja. Und es geht im Prinzip darum, dass, dass Amerika irgendwo nach der Rezession, irgendwo in der Zukunft, aber nicht so richtig in der Zukunft, es könnte auch eher ein alternatives 1984 sein. Schwer zu sagen.
Ja.
Die Waffen, die Kleidung deuten auf mich auf Ende der 70er Jahre hin, also verortet da, wo King es schrieb. Die Kleidung schreit das alles. Aber es ist was schiefgelaufen in den 70ern und deswegen herrscht da Arbeitslosigkeit, Hunger, Demotivation laut dem Colonel und Kikeriki oder dem General. Und das heißt, zur allgemeinen Erbauung und Motivation ziehen 50 junge Menschen, die sich auch irgendwie gar nicht weigern können. Alle müssen sich irgendwie bewerben, so als Geste des guten Willens, ziehen los und marschieren. Wer unter 3 Meilen die Stunde fällt, wird erschossen. Ansonsten mach wieder meins. Und sie kriegen Essen mit, also meist aus Tuben irgendwas, Gehacktes, und Getränke, und ansonsten werden sie einfach erschossen. Das heißt, es ist exakt wie das Buch. Hm. Und dann, da das Buch, aber das ist natürlich spannend durch die Innenansichten und wie die miteinander reden und dass sie gehen. Das ist toll. Wenn man sieht, ist es nicht ganz so geil, weil immer wieder Seitenstreifen, immer wieder Regen, immer wieder Tag, immer wieder Nacht. Und blenden sie eigentlich eher unrealistische Kilometerzahlen ein, finde ich. Ich bin in meinem Leben einmal, habe ich einen Marsch gemacht von 70 Kilometern in Holland. Hm. Dafür gab es einen Tag Sonderurlaub, den man direkt im Anschluss auch brauchte, um sich die Füße amputieren zu lassen. Wo du Basics gelernt hast, wie bitte zieh Kampfstiefel an, keine Turnschuhe. Turnschuhe töten dich. Hm. Zieh Stiefel an, irgendwas mit Halt. Und das habe ich gemacht und das hat ein ganz, also wirklich lange gedauert, mehr als einen Tag, mehr, von ganz früh morgens bis spät abends, und das war richtig krass so. Mhm. Und deswegen sehe ich dann, wenn da so 500 Meilen am Tacho stehen, denke ich mir, nee, glaube ich nicht, Leute, so.
Ja.
Aber ein bisschen viele Meilen, die draufgeschrieben haben, weil ich einfach glaube, dass die Menschen vorher, stell mal, jedenfalls marschieren die los und es ist toll, filmisch toll gelöst, wen es wann, wie, unter welchen Motiven erwischt. Es gibt eine furiose Szene, in der jemand Durchfall kriegt, wo sensible Gemüter sagen würden, pass auf, wir deuten das mal an. Wir erklären das mal und dann sieht man im Hintergrund und dann siehst du auch einen Fleck auf der Straße. Nein, nicht so hier.
Nee.
Der wird geschissen wie der menschliche Schokobrunnen. Es wird wirklich fontänenartig, eine Muskete in Röhrenjeans, scheißt da wirklich.
Ja.
Und das muss ja digital sein.
Ja,
natürlich. Natürlich muss es digital sein, weil du kaum jemanden findest beim Casting, wo man sagt, das war gut, aber das Licht war nicht richtig. Könntest du noch mal scheißen auf dem Stück? Also digital da, und generell muss das Casting schön. Ja, sie sind ein Charakter aus denen, das wird mega. Ihre erste Rolle ist, sie sind der Typ, der scheißt.
Ja.
Sie sind der Durchfalltyp, der erschossen wird. Und das ist natürlich, was das für eine Grundlage ist für eine Karriere, weiß ich nicht genau, wenn dir das im Casting gesagt wird. Oder ob dir nur gesagt wird, du bist einer von denen. Also wirklich, sensationelles Buch, du marschierst mit.
Ja.
Es ist wirklich The Long Walk, Stephen King. Stephen King produziert das mit seinem Geld. Vielleicht ist er anwesend. Es wird postapokalyptisch, wir beschönigen nichts. Es ist wirklich alles grauenhaft und gut ausgestattet.
Hm.
Und dann drehen die und dann kriegt er seinen Teil des Drehbuchs sehr spät. Und dann muss er da immer rein und sagen, ist dem so, dass ich in dem ganzen Film nur 3 Minuten habe und in diesen 3 Minuten scheiße ich 2,5. Ja, zwar von hinten und von vorne und schreiend und mit rudernden Armen und dann wirst du erschossen. Und du scheißt richtig, aber so richtig. Und dann, okay, wie stehe ich in den Credits als der scheißende Junge? Und das ist so, aber es ist halt konsequent.
Es ist
und diese Mischung aus, natürlich sterben irgendwie alle, klar. Der Letzte übrig, Last Man Standing, das ist das Prinzip. Wer zum Schluss ankommt, es gibt keine Ziellinie, da ist das Ziel. Und das ist schon schön gemacht, mit einem leichten Twist, mit einem wunderschönen Twist im Erzählerischen, wer den Käse einfach gewinnt. So. Und das, mehr will man gar nicht sagen. Hat mir gut gefallen, ist aber auch trostlos, wenn man das Buch so gut kennt wie ich. Und auch ein bisschen überraschungsarm, wenn man das Buch so gut kennt wie ich.
Ja.
Am Schluss kriegen Sie mich noch mal kurz unterhaltsam schön. Na, draußen regnet es Sonntagnachmittag.
Ja.
Mach die Glotze an, wenn der kommt. Hammer.
Was mich so gewundert hat, ist, mit was für einer Euphorie und mit was für einer positiven Einstellung, die da alle so an die Sache rangegangen sind, diese jungen Männer.
Und es ist das Ganze, also die ganze, also überhaupt, das die Basis dessen ist vollkommen unrealistisch. Doch nicht, wenn mir einer, also das müsste man mir unterwegs erzählen, ne? Wer die Ziellinie erreicht, gewinnt oder so zuerst oder zu sagen, ihr werdet. Alle bis auf einen werden sterben. Und du musst an dich glauben, dass du das bist. Genau. So lange gehen wir weiter. Das kannst du doch vergessen, Junge.
Weil
so.
die beiden Hauptprotagonisten, die waren ja, den einen kennen wir aus, den habe ich zuletzt gesehen in Alien Romulus. Da hat er diesen Roboter gespielt. Und der andere ist halt der Sohn von Philipp Seymour Hoffmann.
Der Fantast.
Der super gespielt hat. Also beide haben unfassbar
alle gut gespielt. Also der Film ist fast, die sind fast zu nett zueinander.
Ja.
Das ist der Punkt. Also du hast Sachen, da herrscht eine Menschlichkeit, eine Brüderlichkeit und eine Wärme unter Leuten, die sich nicht kennen. Natürlich schweißt so ein Elend zusammen, aber die sind mir alle einen Tacken zu selbstlos, denn an einem gewissen Punkt willst du nicht sterben. Und das ist halt... Trotzdem ist das ein toller Film, der mich zwei, dreimal echt kriegt mit kleinen Story-Änderungen, ohne wirklich was zu ändern.
Ja.
Und das ist das letzte Mal geglückt bei Der Nebel, The Mist, von Frank Darabont.
Ja, ich weiß.
Mit Thomas Jane zum Schluss.
Genau.
Wo wir alle gesagt haben,
das, okay. Ich weiß noch, dass ich da echt wütend war. Ich kam
da soll man gar nicht wütend klar. sein, weil das ein Ende ist, wo du sagst, überleg dir, was du tun würdest.
Ja, ich müsste den noch mal sehen, ehrlich gesagt. Ich müsste den noch mal sehen. Also dir hat er gut gefallen, super, super Verfilmung.
Trostlos, nicht zu lang.
Ganz genau.
Gut gemacht, schön gemacht. Kann nicht viel gekostet haben, aber wunderschön gemacht.
Ja, ja. Worauf wir jetzt natürlich warten, oder beziehungsweise, nee, anders. Hast du den jetzt eigentlich Life of Chuck? Weil der ist jetzt
nee, an Life of Chuck bin ich schon dran gegangen. Ich habe mich damals hinreichend mit der gar nicht so kurzen Kurzgeschichte abgequält, mit der Novelle.
Ja.
In der Mitte von You Want It Darker war das, glaube ich. Und habe es noch nicht gemacht. Nee, weil
It Still Bleeds heißt das.
If It Bleeds.
If it bleeds,
ja. We Can Kill It.
Ja.
Und das habe ich noch nicht gesehen, weil sie einen anderen Hebel finden müssen als in der Geschichte. Eine neue Form der Darreichung. Und das habe ich mir noch nicht gegeben, nein.
Aber ich habe gelesen, ich kannte die Textvorlage nicht, aber ich habe gelesen, dass das wohl auch sehr werksgetreu ist, tatsächlich.
Ja und nein.
Also es ist kein Hiddleston-Film.
Ja und nein.
Ja. Es ist ein schöner Film, ich fand ihn sehr schön, also mir hat er sehr gut gefallen, aber es ist ein ungewöhnlicher Film.
Also von den Stephen King-Verfilmungen finde ich, die man gucken sollte jetzt, wenn es um Halloween rumgeht. Natürlich nochmal It 1 und 2, welche Verfilmung auch immer, es macht immer großen Spaß. Dann auf jeden Fall vermeidet man den Running Man mit Schwarzenegger, obwohl die Musik von Harold Faltermeyer ganz toll war.
Ja. Obwohl der auch seine Fans hat tatsächlich.
Ja klar hat er seine Fans, aber es ist totaler Unsinn.
Ja.
Schwarzenegger dafür zu nehmen.
Ja.
Oder grundsätzlich.
Naja, er war damals der heiße Scheiß und Paul Trotzdem. Michael Glaser übrigens hat Regie geführt.
Ich weiß.
Genau.
Weiß ich.
Nee, oder Hutch? Nee, Starsky.
Scott und Hutch.
Ja.
Der Hund? Die haben.
Der Hund hat Regie geführt.
Nee, der Film, Musik gut, Film blödsinnig.
Ja.
Und Film auch gar nicht so gut ausgestattet und Film kostümtechnisch auch gar nicht so geil.
Ja.
Nicht. Eigentlich so richtiges 80er, 90er Jahre Baby. Und ich erwarte von dem anderen nicht viel mehr, weil dieser Film muss Verzweiflung atmen. Es geht nicht anders.
Aber ich habe eher hier das Gefühl...
durchgeknallte Action ist
durchgeknallte
nicht das.
Action.
Ja. Ich will keine durchgeknallte Action. Ich will Klaustrophobie, ich will Furcht, ich will Flucht.
Ja, ich glaube...
Und das geht nicht.
Glaube ich
so. Nicht. Und das wäre ein Werner Herzog-Film. wäre das, weißt du? Ja.
Hast du eigentlich damals den thematisch ähnlichen Film, das Millionenspiel, gesehen?
Ja, gewiss, aber lange her, ne?
Ja, ja. Sehr lange her. Ja. Aber der hat mir damals auch sehr, sehr gut gefallen. Und irgendwie. Und dann gibt es noch mal Der Preis der Angst, das ist, glaube ich, ein...
Genau, Lino Ventura Linoleum.
Mit zwei französischen Darstellern. Heißt der Preis der Angst? Ich bin mir
der
nicht
heißt
sicher.
Lohn der Angst.
Nee, Lohn der Angst ist der mit Yves Montand.
Genau,
der,
mit Yves Montand. Mit dem Preis des Lohns. Preis des Lohns ist mit Jacques Bredouille. Wieso, was soll das jetzt wieder hier? Wir werden nicht auf den Punkt kommen. Nee, Lohn der Angst oder Preis des Lohns?
Naja, der eine Film
Lohn
ist mit
des
dem...
Preises, Angst.
Ja,
der Lohn.
der eine...
Preis der. Nicht Dieter Hallervorden drin. Nee. Weltandrat, Lohn der...
Ja.
Angst? Nee, ja. Das war der andere mit den LKWs.
Es geht darum, man hat Angst und man kriegt Geld dafür.
Genau.
Und,
ich krieg Lohn,
genau.
Angst.
Und da in der Verfilmung, die ich meine, die französische Verfilmung, da spielen zwei damalig sehr bekannte Actiondarsteller aus Frankreich, spielen da die Hauptrolle. Und der, wie heißt dieser, dieser italienische...
jetzt geht das wieder los.
Oh Gott.
Adrian Celentano.
Ja,
Azzurro.
Nee, ich komme nicht drauf.
Lohn.
Ist egal. Ist egal. Der
Angst,
spielt den Show. Der spielt den Showmaster. Der spielt den Showmaster und der spielt den Piccoli. Der spielt den Showmaster und der spielt den absolut. Der spielt den absolut genial und den habe ich mir jetzt auch kürzlich mal auf
Blu-ray jetzt in dem Film, wo Josh Brolin. Muss mal gucken.
Aber der spielt nicht den Showmaster. Nee, der Showmaster der spielt den Produzenten.
Ja, der spielt den Produzenten.
Ich
der Showmaster wird
drauf.
Gespielt von...
Ich kenne den Namen nicht von dem Schauspieler, aber ich habe ihn jetzt...
Ich auch. Ich komme gleich drauf. Ich kenne ihn natürlich.
Nein, meine Güte, nee. Wir sind Herren des...
Lohn, Angst...
Der
Lohn des Weges im Angstbereich.
Brauchst du Geld, musst du Angst haben und überhaupt.
Ja, das
lohnt sich. Nee, aber ich freue mich da trotzdem sehr drauf, obwohl ich ein großer Edgar Wright-Fan bin, muss ich sagen, dass mich die letzten Filme von dem so ein bisschen kalt gelassen haben.
Was war Edgar Wright nochmal? Was hat er gemacht?
Naja, er hat angefangen seine Karriere mit Simon Pegg, die Serie Spaced, wo ich ja wirklich das Gefühl gehabt habe, das ist eine Serie, die ist komplett für mich produziert.
Was
weil
nicht
da
stimmt.
Da habe ich jeden Nerd-Gag verstanden.
Okay.
Mit Nick Frost.
Etwas später?
Shaun of the Dead. Brillant.
Ja.
Hot Fuzz. Brillant.
Zwei abgewichste Profis.
Ja, dann der dritte Film aus der Trilogie, The World's End.
The World's End. Dem
Pub.
Du weißt, in dem wir neulich saßen.
Ganz genau, wo wir einen Kaffee getrunken haben.
Oh, das
und,
wir.
Übrigens, Mist. Ach nee, das erzähle ich dir gleich. Genau. Und dann ging es aber so ein bisschen irgendwie Scott Pilgrim, damit konnte ich schon nichts anfangen.
Scott
so richtig.
Pilgrim, ja, Comic-Verfilmung.
Ja, Manga-Verfilmung sogar, ne? Also,
über die
ich weiß
ja auch
nicht.
Oft gezeichnet sind. Also die pausen ja keine echten Menschen durch.
Ja. Ja. Und hier das mit Soho, hier dieser merkwürdige Geisterfilm, den mochte ich auch nicht so richtig.
Welcher
also
merkwürdige Geisterfilm? Ne, neulich jetzt, diese...
Neulich, ja, letztes Jahr, glaube ich, oder davor das Jahr war das.
Mich neulich, ja, genau.
Irgendwas mit Soho.
So, oder Mystery Murder.
Ja, ist egal. Auf jeden Fall.
Ja, so.
Das ist die Veropperung hier, Podcast.
Ja, ich finde das gut so. Ich mag das genau so.
Ja.
Ja.
Last Exit so? Nee. Ich komme nicht drauf.
So.
Ist egal.
So hat die, nicht anders.
Und jetzt werde ich mal für eine Sekunde meine Frau. Da hat die Frau mitgespielt. Die junge Frau, die auch Furiosa gespielt hat und die Schach gespielt hat in der anderen Serie.
Hm. Also zwei verschiedene Sachen.
Irgendwas mit ist das nicht auch eine Taylor Joy oder verwechsel ich
das? Das ist eine Joy. die auch mitgespielt hat in the Grudge, The Fudge oder The Bludge.
Ja,
auf jeden Fall
das,
wo sie Scharfschützen spielen ohne Grund auf Apple.
Das war auch so ein merkwürdiger
Film. Warte, ich meine, das war soweit okay. Wenn du sagst, nö, ich sitze dann, ja, klar, sicher. Du sitzt drüben, ich sitze hier auf dem Turm.
Ja.
The Gorge.
Ja.
The Gorge.
Ja.
Gorge.
Ne?
Was
the
spielt den Gorge?
Ja.
Was weiß ich. Und dann sitzen die da und Scharfschützen und die hinterfragen gar nichts. Die sitzen da und essen Pommes und dann halten Pappen hoch Und dann kommt irgendwas raus und dann, also ey Junge, ey, was ein Film.
Aber was da raus?
Junge, was ist das denn so für eine Idee?
Albern.
Das muss doch alles viel stumpfer sein da unten. Wenn du da runter gehst, das muss doch anders geisteskrank sein.
Ja. Ich habe das Gefühl bei dem Film, da haben irgendwelche Leute, haben da, weißt du, so nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei. Und so war das da. Da haben garantiert irgendwelche Sender oder irgendwelche Firmen oder so.
Hätte mir geben sollen. Erst wäre der Horrorfilm komplett.
Ja.
Dann steigen die runter, weil sie müssen auch. Es geht nicht.
Weil das ist ja geil.
Und
die Prämisse ist ja geil.
Die nur ja Atmen-Charaktere wie Wallace und Gromit
aus wie Knete. Wallace und Gromit.
Oh. Ja. Die stürzen die Welt ins Elend, wenn du die rauflässt. Klopf. Bums. So, der Hund so.
Ja.
Alles wird nur mit Augenbrauen geregelt. Hühner.
Ja.
Und die stehen unten mit vollautomatischen Gewehren. Das hätte ich gerne gesehen.
Das wäre super gewesen. Da wäre ich auch schwer dafür gewesen. So waren es einfach nur zwei hübsche Menschen, schauen sich gegenseitig an und schießen sich mal ab und zu irgendwas weg oder so. Und die Monster, die Bedrohung, die waren so.
Ja, die Geschichte, wie gesagt, klassisch von erste Hälfte geil.
Ja.
Zweite Hälfte gar nicht mal.
Nee.
Ja.
Aber meine Güte, nee, wenn man zu Halloween nichts anderes hat, dann kann man das auch gucken.
Irgendwie.
Ja. Running Man, 13. November, habe ich gerade noch geguckt. Wir freuen uns drauf. Ich bin sehr gespannt. Das war's. Was ist denn dein Lieblings-Halloween-Film? Lieblings-Horror-Film?
Halloween.
Ja, stimmt, hast ja auch recht.
Ich sagen, also so, das ist immer so Hochsaison. Und diese Hochsaison-Halloween-Film merkst du, dass immer wieder Franchises bedient werden im Kino, dass immer wieder gerade so Sachen, die mich gar nicht jucken, wie Scary Movie oder...
Naja, das ist ja eher die Parodie.
Ja gut, Scary Movie ist die Parodie, aber... dass mich alle Slasher-Filme, wo ein Ensemble attraktiver Menschen niedergemetzelt wird, geht mir am Arsch vorbei. Terrifier mit diesem Clown geht mir unfassbar am Arsch vorbei.
Ah, das ist eine Frage, die wir von unseren Patrons haben.
Höre.
Da greifst du schon. Nee, da sind wir noch nicht.
Gut.
Aber okay, was macht dann für dich ein guter Horrorfilm aus?
Ich mag sehr gerne, wenn mit dem Archetypus gearbeitet wird. Also wenn bedeutet? Es heißt, ich möchte dir nochmal Dracula erzählen, nochmal Frankenstein, nochmal die Mumie, diesmal in gut. Das mag ich ganz gerne. Dann mag ich es natürlich, wenn du mich fragen würdest, wo ich jetzt vom Gefühl her, was ich sehen wollen würde, wäre es 30 Days of Night.
Ja.
Draußen ist kalt, man ist isoliert, irgendwie das Wetter passt dazu, es ist dunkel, die Vampire sind cool, sie können mit dem Zeigefinger Schallplatten abspielen, all solche Sachen holen mich extrem ab.
Ja,
haben eine eigene Sprache, benehmen sich komplett wie die offenen Hosen, es ist super blutig, es ergibt keinen richtigen Sinn.
Ja.
Aber du hast sie halt lange am Bein, ne? Weil Äquator und so. Das fand ich ganz, ganz toll, ganz toller Film. Guckt man gerne, macht Spaß, baut sich richtig auf und dann...
Hast du damals eigentlich auch Near Dark gesehen?
Ja, klar.
Von Catherine Bigelow?
Meisterwerk. Warum?
Ja, weil er halt auch ein sehr, sehr unkonventioneller Vampirfilm war, weil er so ein bisschen die Vampir... Thematik mal so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat.
Wobei wir die Einzigen sind, die das Wort Vampir benutzen. Das kommt im Film nicht vor.
Tatsächlich?
Ja, es wird nicht einmal das Wort Vampir gesagt.
Ah, cool.
Die sind einfach da.
Oh, okay.
Die haben Probleme. Da
das ist eine Krankheit mehr, ne? Das ist
naja, so eine Alien, ich meine, du bist gebissen worden, jetzt bist du halt 11.
Ja.
Du willst bumsen, siehst aber aus wie Pumuckl. Das haben sie ja, das Problem, wenn sie auf der Ladefläche rumfahren.
Ja.
Ne? Diese ganze Sippe kann nicht altern und braucht Blut. Und hat auch die Kurve jetzt nicht so gekriegt, dass das hier so mit Stuck und Schloss und kommen Sie mal rein und ich will eine Immobilie kaufen. Die sind mehr in so einem abgewichsten Kia unterwegs und das gibt natürlich dann auch Schwierigkeiten. Dann hast du dauernd Sonne und das schwierige Situation auch. Und Near Dark war ganz, ganz toll, ganz furioser Film.
Mhm. Ja, der war wirklich brillant. Überhaupt ist Catherine Bigelow ist ja einfach auch eine, wirklich eine Ausnahmsregisseurin, die wirklich auch unfassbar gute Action inszenieren kann, aber nicht einfach nur der Action wegen, sondern das ist hier The Hurt Locker. Da geht's ja.
Wieso heißt das The Hurt Locker? Kann man einer sagen? Ich weiß nicht, warum die Filme so heißen.
The Hurt Locker ist, ich glaube, das ist ein militärischer Begriff. Ich weiß es nicht. The Hurt ist ja, also der Schmerz und der Locker ist ja der Schrank. Oder? Oder der Spind? Ein Locker?
Ein Locker, Locker-Room. Ja, ja, das kann ja. Locker. Es kann aber wieder was anderes bedeuten.
Ja, es hat natürlich irgendeinen metaphorischen Dings, aber es ging ja da, eigentlich geht es in dem Film ja um posttraumatischen Stress. Und,
ja, vor allen Dingen, wenn du den nicht hast. Weil Jeremy Renner, der sich in dem Film erschütternd langsam bewegt, ist, weil er diese dicken Anzüge hat.
Ich brauche
immer. Aber stimmt doch so. Nimm doch niemanden, der Jeremy Renner heißt, wenn der nur...
Ich geh jetzt doch hin.
Weißt du, das ist schon ein geiler Bombenentschärfungsfilm, wo du wirklich gar nicht weißt, was ist.
Ist das ein Genre?
Das ist ein Genre, wie man auch mal sagen würde. Nee, der Bombenentschärfungsfilm ist kein Genre. Wir haben ja nur außer Blown Away, oder hieß der Blow, also mit dem Dude?
Mit, ja.
Der ist ein ganz toller.
Jeff Bridges.
Ja.
Oh Gott sei Dank ist mir der Name eingefallen.
Ja, ich finde es auch toll.
Der war klasse.
Ja.
Der war klasse. Dann gibt es natürlich mit Richard Harris den, ich weiß jetzt nicht, wie der englische Titel ist und der deutsche weiß ich auch nicht.
Von Richard Harris?
Nee, mit Richard Harris. Oma Sharif spielt den Kapitän einer... Ja,
wirklich,
einer,
ich möchte den Witz nicht machen. Aber gut, okay, mach weiter.
Oma Sharif spielt den Kapitän einer...
die arme Frau.
Einer...
Können Sie... Nee, ich will nicht. Ich koche Pudding ein. Ja, ist doch so. Man kann nicht anders, oder? Wenn einer Oma mit Vornamen heißt, dann will er raus. Nee. Ja, gut, holst du mal den Oma.
Deswegen, als Kind fand ich ja auch immer Chief Brody.
Ja,
in der Weißen, wir haben uns kaputt gelacht mit aller Sache. Schief. Wir haben am Boden
kommt gelegen. Ja total gerade
so,
ins Bild.
So erschüttert. Infantil.
Ja.
Nein, aber Oma Sharif spielte den Kapitän eines Luxusdampfers, eines Kreuzfahrtschiffes und da waren Bomben drauf. Mhm. Und Richard Harris spielte den leicht nervlich am Ende oder ich glaube sogar, er spielte einen Alkoholiker, der jetzt diese Bombe entschärfen sollte. irgendwas so To Midnight oder so heißt der irgendwie.
Ja.
Super spannender Film. Ich hab den zu Hause, weiß aber jetzt nicht im Moment, wie er heißt, aber das könnt ihr ja in den Kommentaren. Man muss in den Kommentaren ja auch
was. Hört locker, toller Film, Catherine Bigelow. Ich mag den Namen von der Frau. Catherine Bigelow, toller Film. Hört locker war auch. Also ich fand den ganz toll. Der kam halt zu Hause nicht klar. Genau wie der Scharfschütze auch hier, Sniper.
Sniper.
Clint Eastwood.
Ja, ja.
Der kam ja auch zu Hause gar nicht zu Rande.
Da spielt doch nicht Clint Eastwood mit.
Nee, aber der hat wohl Regie geführt.
Ah.
Ja.
Das stimmt.
Ne? Ja, der wird jetzt noch etwa 200 Jahre Regie führen. Ne, echt nicht?
Nee.
Bradley Cooper. Der doch sehr schöne Bradley Cooper.
Ja.
Der dann Scharfschütze wird. Also so ein Supersniper. Ich habe mir das Hörbuch angehört. Das ist glorifiziert die amerikanische Armee unverhältnismäßig, so dass man leichtes Sodbrennen hat. Da kommt dann so die Schlacke hoch. Weißt du?
Ja.
Weil du musst ja selber auch rechtfertigen, warum du auf Leute schießt und warum wir alle Brüder sind und ba, ba, ba.
Ja.
Fafel, Sülz. Aber ist trotzdem ein guter Scharfschützenfilm und spannend. Und der Typ wird ja zum Schluss erschossen, so einfach von irgendwelchen psychisch Kranken, denen er irgendwie Unterricht gibt. Wenn auch nur im Schießen, glaube ich.
Mm. Naja, dann darf man sich nicht wundern.
Ja, und das... ich denke nicht, dass das die Essenz sein sollte. Wenn man Schießunterricht geht, darf man sich nicht wundern.
Aber sagen wir mal so, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer gesagt hat, ja Mensch, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
Ja, aber ne? Schießunterricht.
Ja.
Ich meine, was hat der Typ wohl gekriegt bei The Long Walk? Scheißunterricht?
Ja.
Wie sie gehen und dann spreizen sie Pobacken und dann gehen sie noch ein Stück weiter und dann erschießen wir sie.
Ich habe, Bigelow hat ja dann auch gemacht Gefährliche Brandung.
Genau, ungefährliche Brandung. Der ist ab 6.
Der ist ab 6,
ganz genau. Der ist wirklich ganz seichtes Wasser.
Spielt auch nur in seichtem Wasser, genau.
Auf Wangerobe.
Da ist die Prämisse, dass das Gerücht plötzlich aufkommt, dass das Pipi-Becken irgendwie, dass da uriniert wurde.
Ist aber ungefährliche Brandung. Man hat dann so einen pH-Test gemacht. Also eigentlich spricht man es ja F.
Ja.
Und dann...
Oh. Ein Feuerwerk.
Hallo Philipp! Und dann hat man festgestellt, nee, ist eher ungefährliche Brandung, bewegt sich auch kaum.
Ja.
Und dann konnten die Kinder da wirklich.
Ja, ganz genau. Ist jetzt auch mit 80 Minuten so eher ein kurzer Film, aber.
Ist eine Serie. Es ist 10 mal 8 Minuten ist eine Miniserie.
Es ist ein bisschen nischig, aber meine Güte, hat sein Publikum auch gefunden. Bei Point Break, also Gefährliche Brandung, da ist das schon mal ganz anders. Auch ein super genialer Actionfilm,
der super
durch Mark und Bein geht.
Der geht durch Mark und Bein.
Und Bein.
durch Mark und Bein. Das habe ich ewig nicht mehr benutzt. Das geht mir doch durch Mark und. Also erst durchs, in den Knochen rein. Genau. Und dann durchs Bein.
Und dann
das ist auch mega. Bein.
So völlig.
Du schreist und kannst nicht mehr laufen. Und das geht durch Mark und Bein. Das ja. ist, oh Mann, das
dann
ist
auch stehst du da.
Soll ich das, ey.
Genau.
Das ist ja super, durch Mark und Bein.
Ja.
Was für toll. Ich
ist mir heute Morgen auf dem Laufband passiert. Da tat plötzlich Bein. Mein Bein weh. Da habe ich gedacht, meine Güte, nee, der Schmerz, der geht durch Mark und Bein. Durch
Mark
und ich habe total Schiss gehabt. Und
Mark wohnt nebenan. Ja. Was ist der arme Junge.
Ich hab echt gedacht, jetzt stolper ich auf dem Laufband und werde zu so einem Fail-Army.
Ein Vogel auf dem Drahtseil.
Ja, ganz genau.
Like a bird on the wire.
Aber wie kamen wir jetzt da drauf? Genau, und Catherine Bigelow, um den Sack zuzumachen.
Ja, gefährliche Brandung, klar, Patrick Swayze, es gab eine völlig vernachlässigbare Neuverfilmung.
Ja, aber absolut.
Keanu Reeves mit angeklatschten Haaren, geht mit T-Shirts ins Wasser, warum wissen wir nicht. Und
Patrick Swayze. Ganz genau.
Der,
ja, ja.
Der zum Schluss einfach, wo man sich entscheiden muss, verhaftet man den jetzt oder nimmt er eine Welle, die so groß ist wie das Saarland? Man entschließt sich dann dafür, dass er komplett runtergeschluckt wird vom Meer.
Ja.
Ja,
was dann ist dann auch gut.
Auch wie ohne Bewährung ist.
Ja, ja.
Also eben. Schon traurig und doch episch und auch so der Anklang einer Männerfreundschaft und
ja.
eigene Regeln unter kriminellen Surfern.
Das hat
trotzdem die, immer schön eincremen.
Was hat die Frau gefallen. Bigelow noch gemacht? Ah, Ralph Fiennes sehe ich da.
Strange Days, ja, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Produziert
ich
gesehen, von James Cameron.
Ja, damals waren sie ja noch zusammen.
Ja,
er und
ein Ralph Ehepaar. Fiennes.
Nein, ja. er und Catherine Bigelow.
Ja.
Und habe ich, glaube ich, nicht gesehen, Strange Days.
Super Film.
Ja,
ja seiner Zeit weit voraus.
Deswegen habe ich ihn wahrscheinlich
schon alleine.
Wie gesagt, so weit voraus, dass er immer noch nicht da ist.
Ja, ja, genau. Strange Days, es gibt ein super Scriptment von James Cameron. Das ist eine Mischung aus Treatment und Script. Sehr interessant, die Darreichungsform des Textes. Und der Film
mit Ralph Fiennes nennen können, das wäre genau das gleiche gewesen,
ja.
wenn man es einmal umdreht.
Ja, ja, okay. Und um jetzt den Sack aber wirklich zuzumachen, hat sie jetzt einen ganz neuen Film gemacht und der passt, naja, zu Halloween, ist nicht wirklich ein Halloween-Film und ist auch nicht wirklich ein Gruselfilm, obwohl der ist fast gruseliger, finde ich, wie jetzt hier Welcome to Derry.
Als.
Ganz genau. Es ist
The House of Dynamite.
House of Dynamite, nicht The House Dynamite. Es hört sich so ein bisschen an.
Als würde Eddie Murphy mitspielen,
ja.
aber ist nicht so.
Nee, ist nicht so. Da spielen zwar super viele Leute mit, aber das Thema ist ernst. Und
es gibt es spielen zwar super viele Leute mit, aber das Thema ist ernst.
Ganz genau.
Im Gegensatz zu Schindlers Liste, wo das Thema ein lustiger Kracher ist, aber auch viele Leute mitspielen. Das hat doch dann...
Nein, das eine hat mit dem anderen natürlich ja. nichts zu tun.
Da hast du hundertprozentig recht,
Thorsten. Es ist trotzdem ernst.
Das ist oft so, auch bei Zweite
Weltkriegsfilmen. Okay, nein,
pass auf. Sehr viele Leute mit, Thema ist trotzdem eher ernst.
Lass mich nochmal neu anfangen.
Okay.
Also es spielen ganz viele sehr unterschiedlich interessante, sehr bekannte Leute mit denen man jetzt im ersten Moment nicht rechnet. Und die spielen damit gar nicht so lange teilweise, ja. weil der Film, der wird aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt. Es geht darum, und ich glaube, so viel kann man verraten, dass eine Atomrakete auf dem Weg ist nach Amerika.
Man Sagen weiß wir erstmal, ein Marschflugkörper ist auf dem Weg nach Amerika.
Hat keiner sich auf weiß, den Marsch gemacht, sozusagen. Kommt,
keiner weiß, woher. Irgendwie im Pazifik gestartet. Man weiß nur, in 19 Minuten ballert der rein. Die Berechnungen werden immer präziser. Scheint wohl Chicago zu erwischen. Was ist hier los?
Was ist hier
und
los?
Diese 20 Minuten, wo wirklich die versuchen, die DEFCON-Stufen runterzusenken, das sind ja immer so diese Alarmierungsstufen für die Armee und für den Heimatschutz und dieses ganze Kram, da reibt man sich schon ziemlich auf so. Und das ist halt super gruselig. Das ist
wirklich super gruselig. In der Mitte des Films habe ich dann zu meiner Frau gesagt, stell dir mal vor, der Trump wäre da jetzt dran. So, der Trump müsste das entscheiden. Und dann aber... Als der Film dann zu Ende war und ich dann mit dem Ende klarkommen musste, ist mir aufgefallen, weißt du was, das ist völlig egal, welcher Präsident da dran wäre. Ob das Trump ist oder Obama ja. oder... Es ist völlig egal.
Und das ist der
weil
Punkt.
Diese menschliche Erfahrung, die diese einzelnen Figuren durchmachen, die alle für die Regierung arbeiten in unterschiedlichen Gewerken...
Der Punkt ist... Das ist so ein unverhandelbarer Mechanismus.
Ganz genau.
Du kannst immer auf alle mit dem Finger zeigen. Und wir wissen, dass Trump, du siehst einem Narzissten im Vollbild bei der Arbeit zu Und alles ist schrecklich und Geld hier und Geld da. Aber das Unverhandelbare, der Pitbull rennt auf mich zu. Das Unverhandelbare, da kommt ein nuklearer Sprengkopf. Das Unverhandelbare, gleich wird etwas Unumkehrbares geschehen. Da ist egal, wer der Präsident ist. Weißt du?
Absolut.
Eigentlich ist auch
absolut.
Egal.
Völlig egal.
Interessant ist nur deine Einstellung zu den Dingen und vielleicht auch deine Einstellung zum Tod. Oder zu deinem Land, um Gottes Willen. Und das ist ein ganz faszinierender Film, der das Niveau von Netflix um 8 Prozentpunkte hebt im Gesamtprogramm.
Ja.
Und da gehört schon was zu.
Immer wenn man gerade sagt, Mensch, Netflix ist eine Resterampe irgendwie und ich meine, das haben wir auch.
Ist keine Resterampe, aber die haben jetzt rausgefunden, dass die romantische Komödie funktioniert am besten mit eher unbekannten Leuten, also aus anderen Serien, wo dann zwei Welten aufeinander clashen, sei es in Paris oder sonst wo. Das funktioniert bei dem am allerbesten. Und dann alle zwei Jahre eine Serienkiller-Serie, dann alle zwei Jahre eine Pseudo-Mockumentary über Ed Gein oder Schieß mich tot. Das machen sie halt.
American Monsters, ne?
Ja.
Hast du diese Jeffrey Dahmer
gesehen? Ich habe Jeffrey Dahmer habe ich gesehen, weil es toll gespielt war von ihm.
Ja.
War ganz toll gespielt von unserem Jungen. Und das habe ich schon gesehen, aber an sich ist das genau die gleiche Form von Gewaltpornografie, weil
das
du weißt.
Das wollte ich nämlich sagen.
Weil Fragen. Du musst dann immer gucken, du musst einen künstlerischen Ansatz finden, wie gut fotografierst du die 70er Jahre, was für Musik legst du da drunter, wie sehr stilisierst du das wieder ins Krankhafte, ins fast Einschmeichelnde, wie fängst du bei Ed Gein die 30er, 40er, 50er Jahre ein, wie spielst du den, was hat der für eine Stimme? Ich meine, klar ist auch, ey, der hat da Lampenschirme gemacht, die ganze schreckliche Scheiße. Du musst ihm aber ja eine weitere Ebene geben, ohne den jetzt allzu sympathisch zu machen. Und so.
Ja, also ich weiß, du hast die Serie nicht ganz geguckt. Ich wusste erstmal gar nicht, dass es eine Serie ist. Ich habe gedacht, es wäre ein Spielfilm. Ich war ganz erschrocken, dass das tatsächlich eine Serie ist.
Manchmal wäre es besser, es wäre ein Spielfilm.
Weißt ja, du? Ich finde Ed Gein, ich interessiere mich dafür. Ich würde das gerne sehen, weil ja Ed Gein ja auch popkulturell, darauf basiert.
Das ist eine Schande. Das basiert halt auf der Barrierefreiheit. Es basiert auf diesen Aspekten, die keiner anfasst, der nicht aus dem Amazonasgebiet kommt. Also so im amerikanischen Umpfelmupf, Mittelwesten, Sachen wie Kannibalismus, Häutung, Töten der eigenen Mutter, inzestuöse Motive, all dieser ganze Kram. Dafür haben die Leute eine Faszination. Deswegen sitzen noch zu Hause, hören True Crime, um zu sagen, gut, dass wir normal sind. So,
ja,
ne?
Ja.
Und es ist letztendlich eigentlich nur auf so eine mittelmäßig amüsante Art verabscheuungswürdig. Wir schauen uns das halt an, um zu sehen, wie gehen sie ran, wie stilisieren sie es hoch.
Ja.
Und hätte da nicht ein Spielfilm gereicht, der sagt, das ist alles ganz schrecklich und dann war der Typ tot.
Ja.
So, ist die Psychiatrie gegangen, weg. Und das ist halt, das machen sie halt. Und dann haben sie John Wayne Gacy,
der sich als auch
Clown der sich als Clown verkleidet hat und auch so ein Pisskopf war. Und dann gab es vorher schon hier den Typen, den Charmanten, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen.
Ted Bundy. Ja.
Ne? Da war ja Al Bundy. Das war ja tatsächlich, wollten sie so eine Mischung. Deswegen haben sie den Namen Al Bundy damals genommen. Sie wollten den Namen von dem Serienkiller und Ted, glaube ich, von Ted Roosevelt, irgendwie sowas, haben sie zusammengebaut. Und diese ganze Serienkiller-Thematik ist halt die True-Crime-Thematik, wo wir immer sagen wollen,
aber ist das so ein spezielles amerikanisches Ding? Weil man muss schon sagen,
du findest die meisten Serienkiller.
Ja.
Also die schlimmsten fandest du, es waren welche in Kolumbien, war einer, der grauenhaft war. Kinder, große Anzahl, schlechte Polizeiarbeit, zigtausend. Also viele, viele Kinder. Dann Amerika züchtet offensichtlich Serienkiller und macht es ihnen leicht, weil staatsübergreifend brauchst du immer das FBI, die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut.
Ja.
Und dann hast du halt Japan. Japan war auch eine Zeit lang. Hui, wirklich, da war auch Serienkillerhausen angesagt.
Ja.
Und ansonsten ist das eigentlich immer eher ruhig so im Serienkillerbereich. Weil ein Serienkiller muss ja auch erstmal als solchen identifizieren. Jemanden, der diese Triebfeder hat, der die Motive hat. Wo uns immer diese Klischees mittlerweile erzählt werden. Oh, wir verfolgen es. Er tötet da. Da ist er da und da gewesen. Da folgt eine Spur, pipapo. Das sind Leute halt mit einer Zwangshandlung, die das nicht anders können. So.
Mhm.
Und die dann immer wieder diesen Druck verspüren.
Mhm.
So wie andere Leute im Puff gehen, dass er jetzt irgendwen erwürgen muss mit einer Plastiktüte und dann wegwerfen. Und das, es gibt Länder, die machen es diesen Leuten etwas leichter. Mhm. So.
Ja. Aber wie ist das denn jetzt, wie heißt der, Charlie Hunnam?
Hunnam, ja.
Hunnam? Charlie Hunnam?
Charlie Hunnam.
Hunnam.
Hunnam. Den ich komplett verwechselt habe, mein Fehler.
Ja, ist nicht so, schlimm. Ja. Spielt er denn, weil ich war
skeptisch. Er spielt fantastisch.
Er spielt wirklich gut.
Er ist natürlich, man muss jetzt sagen, in Wirklichkeit war Ed Gein hässlich wie Hupe, während ein Charlie Hunnam durchtrainiert ist wie Sau und gut aussieht. Und er spricht mit dieser hohen Fistelstimme, die überliefert ist aus den Interviews mit Ed Gein. Und das Kostümbild ist ganz toll, wirklich toll. Und das ist halt so ein bisschen, naja, du siehst, wie Psycho angelegt war. Das ist immer die
Texas Konflikte Chainsaw mit Massacre ist ja da auch.
Texas Chainsaw Massacre ist dann das Schweigen, der spielt ein bisschen Schweigen der Lämmer rein.
Ja.
Ne? Und das war diese Grenzüberschreitung von Leute werden nicht einfach erstochen, sondern es gibt ein Motiv dahinter, nämlich die Mutter, und es ist alles noch viel schlimmer, als du dachtest. Oder es spielt Kannibalismus mit rein. Oder die dekonstruierte, degenerierte Familie mit auch Grandpa isst Blut und sind alle sitzen am Tisch und die Familie ist durch und The Hills Have Eyes und so. Props an Hennis. Und das ist halt so. Von dem Film sind wir nie wieder runtergekommen. Wir kennen nur noch den wohligen Schauer des Mordes in einem Miss Marple-Roman, weißt du? Mhm. So, wir kennen nur das gepflegte, kultivierte. Guck mal, da ist aber viel Efeu an dem Haus. Hui, die Hausdame wurde erstochen, weißt du?
Ja, ja.
Wir ermitteln, Zwinky, Zwonky. Ja. Kombiniere. Oder aber, also das sehr milde Verbrechen, wo man sich auch hausfrauentechnisch schön reinpimmeln kann. Oder aber eben die komplette Grenzüberschreitung. Dazwischen gibt es nichts mehr.
Ja.
Und wenn du Bücher liest von Chris Carter beispielsweise, der Thriller schreibt über Hunter, dass so ein Ermittler traumatisiert und dies und das. Das ist auch billige Klischee, hochgradig erfolgreich, wo jeder Killer so elementar was an der Pfanne hat, wo so über Tisch und Bein, da geht es wirklich durch Mark und Bein, jeder Killer, da ist halt, ich esse deine Nase und ich liefere dir gleich das Motiv mit, es ist religiös bedingt und deswegen steche ich dir das Turiner leicht durch Christi auf die Augäpfel, nur sowas.
Ja.
Und das ist genauso, das ist einfach zu viel des Guten.
Dein Lieblingsserienkiller? Verfilmung?
Meine Lieblingsserienkiller-Verfilmung.
Ja, oder überhaupt Serienkiller-Film, sagen wir mal.
Mein Lieblingsserienkiller-Film wird immer das Schweigen der Lämmer sein, weil Thomas Harris, der ja nun mal alle 20 Jahre nur mal aus Spaß ein Buch schreibt.
Was war denn das letzte? War das letzte?
Das letzte war Karimora.
Ah, okay.
Ein Buch, wo irgendwie Nazi-Gold versteckt ist, in einer Klappe, in einem Pool, in einem Dreh, also in einem Haus in Malibu, völliger Bullshit, mit einem neuen Killer, der seine Opfer langsam in Säure auflöst oder in so einem Bad mit pH-neutraler Flüssigkeit, totaler Scheiß.
Ja.
Und es war aber Hannibal Lecter, den er ja sich selbst hingelegt und dekonstruiert hat. Also im ersten Buch, Blutmond, ist Hannibal Lecter eindimensional bösartig. Er ist ein Psychiater, was eine gute Sache ist, also ein schlauer Mann. Und er führt Menschen in die Irre und er will den Leuten im Prinzip schaden. Er interessiert sich für deren Psyche, aber auch für Kannibalismus. Er isst gerne das Fleisch seiner Opfer, er verabscheut Unhöflichkeit und sitzt ansonsten in Haft. Geschnappt worden damals von Will Graham auf Grundlage eines Buchs von Alexandre Dumas, Die Freude am Kochen. Mhm. Und dem Schmerzensmann, so ein Bild von Da Vinci, das...
Ja. Ne?
Und daraufhin kriegen sie ihn und dann kommt dann der zweite Serienkiller, Francis Dolarhyde, der Junge mit der Hasenscharte, was nicht so heißt, der besessen ist von einem Gemälde, nämlich Robert Blakes, der große rote Drache und die mit der Sonne bekleidete Frau. Der hieß auch nicht Robert Blake, der hieß William Blake. Und
war das nicht ein Pirat, William Blake?
Na, scheinbar war es ein Maler und ein Poet auch, ein Dichter auch. Und der hat dieses Gemälde gemalt, das ich übrigens irgendwo hier stehen habe als... Ne,
natürlich.
So. Und das ganz Schöne ist, das möchte ich mir New York ansehen, was steht in New York. Unser Francis Dolarhyde war schon im ersten Buch ein faszinierender Serienkiller. Und Hannibal Lecter als solcher, der um Rat gefragt wird, ein faszinierender Serienkiller.
Mhm.
Erstaunlicherweise ist bei Schweigen der Lämmer Hannibal Lecter nochmal rausgesucht haben, um nochmal zu sagen, wir brauchen wieder deinen Rat. Hier ist Clarice Starling. Jeder Charakter für sich genommen in Schweigen der Lämmer ist gut. Und in Roter Drache gut.
Ja,
und in jedem anderen Buch auch gut. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Hannibal, diesem dritten Teil mit Hannibal Lecter. Er hat sich nach Florenz abgesetzt. Weil, ne, das ist seine kultivierte Lebensart und lebt tatsächlich im Palazzo Vecchio, weil er jetzt Kurator ist eines Museums und da auch entsprechende Vorträge hält und versucht, da reinzukommen. Er arbeitet als Dr. Fell und das ist schon ganz faszinierend, wie es ihm dann auf die Schliche kommt. Fantastisch.
Wie fandst du die Verfilmung?
Die Verfilmung fand ich so mittelmäßig, was aber nicht anders geht, weil das Buch viel konsequenter ist. Viel konsequenter. Und Hannibal Lecter zwar zeigt als der Unmensch, der er ist, wenn er sagt, er ist jetzt in Florenz und er hat seit seiner Ankunft in Florenz kaum jemanden getötet. Ja, sieht man mal ab von dem Typen, dem vorher die Bude gehörte.
Ja, ja.
Zwar, wo er sagt, das wäre auch mit zwei Sack Zement erledigt gewesen, im Schnitt durch die Kehle. Also wäre jetzt keine große, ja, ne? Reine Beseitigung. Und er lebt da und spielt Cembalo und trinkt Chateau Petru und ist dann gezwungen, sich durch so einen kleinen Komplott, weil sie ihm auf die Schliche kommen mit Fingerabdrücken, wieder nach Amerika abzusetzen und in die Fänge zu geraten von Mason Verger, damals gespielt vom völlig unkenntlichen Gary Oldman.
Gary Oldman, ja.
Der da liegt, wo du sagst, hättest jeden nehmen können, nimmst mal Gary Oldman, der einfach nur den Wunsch hat, ihn zu Tode zu foltern, weil er damals seine Nase an die Rottweiler verfüttert hat, schwierige Geschichte alles. Und schön, aber das Buch, eine Sensation. Und die Ursprungsgeschichte von Hannibal, Hannibal Rising,
ja,
schmeckt halt wie eine Auftragsarbeit, wo du sagst, okay, er kommt aus Litauen, er ist eine Abstammung der Visconti, er ist da aufgewachsen und sein, was ich gar nicht hätte wissen müssen, sein Hang zum Kannibalismus als quasi Angelpunkt und Erleichterungsmechanismus ist halt eigentlich sein Trauma, dass seine kleine Schwester Misha gegessen wurde von so Separatisten im Krieg,
okay,
und in den kalten Wäldern damals Litauens. Und er entkommt und kommt unter bei seinem Onkel, der bald darauf stirbt, und seiner, zu der sich erotisch hingezogen fühlt, japanischen Stiefmutter. Und da, er möchte also nur nach Paris Kunst studieren,
ja,
und Psychologie studieren, was er dann auch tut, und sie unterstützen ihn dabei, aber ist leider gezwungen, den Ernst an Mord zu begehen, um sich zu rächen. Es ist eine Rachegeschichte an den, ja, Leuten, die seine Schwester gegessen haben.
Ja.
Naja.
Hat der Harris, ja, hat er das auch geschrieben?
Das hat der Thomas Harris auch selbst geschrieben.
Ah, okay.
Und das, ich mag trotzdem alles und ich mag auch alles an Hannibal Lecter. Und wenn man dann jetzt schaut, dass das Mads Mikkelsen natürlich auch in der Serie Hannibal spielt, diese Serie Hannibal ist für mich schon zu intellektuell, da bin ich zu dämlich für. Weil die sich so konsequent, die ist hochgradig, ich weiß nicht, wie viele Psychiater dabei gesessen haben, um mitzuschreiben. Und die hat auch tolle Serienkiller und tolle Mörder im Allgemeinen, was für Ideen, Leute einzupflanzen. Aber es ist auch ein immerwährender Albtraum, die ganze Zeit.
Mhm.
Und du siehst, dass das Ding absolut fundiert ist. Es ist mir fast zu viel.
Okay.
Fast zu viel.
Ja. Ja.
Na, und das ist ein Meilenstein.
Ja.
Hannibal war immer ein Meilenstein, immer zu gut. Wahrscheinlich, um es sogar zu zeigen, weil es einen auch verstört, wenn man es zulässt.
Ja.
Und, aber diese Serie ist auch fantastisch.
Ja.
Auf eine schwierige, anstrengende, fordernde, ratlos machende Art.
Ja. Also ich mag Zodiac von Fincher.
Hm?
Und,
ich auch. Aber das ist genau wie das Monster von Florenz. Das läuft jetzt auch gerade. Ich bin ein großer Florenz-Freund.
Freund. Ich wollte gerade... Freund, genau.
Und da ist es im Prinzip ungeklärt, wer es war.
Ja,
genau. Il Mostro war es in Florenz. Und ist übrigens auch, spielt auch eine kleine Rolle, jetzt ein groß in der Netflix-Serie, die gerade erschienen ist, als auch eine kleine natürlich in Hannibal.
Ah ja, okay. Und auch von Fincher mitproduziert Mindhunter.
Mindhunter, wo man jetzt mal langsam nach 7 Jahren ruhig mal Staffel 2 durchschieben könnte.
Ich glaube, ich habe mal gerüchteweise gehört, dass es da wohl Gespräche gibt, dass das jetzt mal endlich
fortführen kann. Das ist aber alles, was wir haben. Du glaubst, hast mal Gerüchte gehört. Du bist dir nicht mal sicher, ob du das Gerücht gehört hast.
Nee,
dass jemand Gespräche geführt hätte, dass es weitergeht.
Mit dem Herrn Mindhunter.
Da könnte man fast sagen, genau, mit Jürgen Mindhunter und seiner Frau Britta. Jetzt fragen wir uns,
ja, nein. Wird das jemals passieren? Ja.
Bringt das noch was?
Schade, ja. Schade, dass die Serie, weil die, gerade wo die so richtig Schwung aufgenommen hat, da haben sie gesagt, ach nö, das machen wir auch nicht weiter.
Schade, Schokolade.
Ja. Ganz genau. Und dann machen wir den Sack zu, ob es im November ein Podcast geben wird. Das wissen wir noch nicht.
Ich muss nach New York. Also ich habe einen Auftritt in New York.
New York.
In Manhattan werde ich auftreten. Und,
freust du dich da drauf? Like a little child.
Ach, ich habe Schwierigkeiten, mich auf irgendwas zu freuen. In meinem Leben fehlt es an Sinn, aber in gut. Ja, ich werde hinfliegen. Und
ich würde gerne mitkommen, aber ich habe Angst, dass man am Flughafen mein Handy filzt und dann den Verlauf sieht, was für Anti-Trump-Sachen ich mir angucke. Und dann werde ich sofort, entweder wenn ich Glück habe, zurückgeschickt oder erstmal für die nächsten 15 Jahre eingelocht. Keine Ahnung. Aber, das
ist völliger Scheißdreck, den du da laberst, aber warum meine Güte, nicht?
Nee. Natürlich. Aber ich freue mich für dich.
Bei mir muss man nur die extra 3 Seiten aufrufen, dann kann ich wieder umdrehen.
Oh, Mann.
So,
aber, muss man wir, Handy aber ich freue mich schon jetzt auf die tollen Geschichten, die Thorsten erzählen wird. Da bin ich mir 100% sicher.
Ich werde ein kleines Videotagebuch führen, tatsächlich.
Oh.
Über absurde Dinge und wie ich mich auf den Auftritt vorbereite. Und wie es sein muss, in einer Pause, bei einem Programm, das man viel zu lange spielt, ich werde es bis dahin ein bisschen kürzen, in der Pause in einer Gasse in Manhattan zu rauchen, wahrscheinlich im Graupelschauer, um dann meine 2. Hälfte zu spielen. Da habe ich schon Bock drauf.
Ja, und, ich gönne dir das so sehr und ich, bin ja, sehr gespannt.
Ist ein Minusgeschäft. Aber trotzdem, du schreibst es mal rein.
Sag mal,
ich bin in Kiel, darauf freue ich mich genauso, wie ich mich darauf freue.
Aber ich sag mal so, Kiel und New York, was macht sich besser auf der Vita? Jetzt kommt ihr.
Welche Vita? Das Geheimnis ist, am Leben zu bleiben und sich gut zu fühlen und nicht seine Vita voll zu haben mit irgendwelchen Dingen.
On that note, we will end this podcast right now and
immediately. We will end this podcast.
Yes, and we will say all the best, even for the profession.
Genau, even for the profession. Let's see me wink from Guantanamo if they get my mobile phone.
Ja, also wie gesagt, es ist noch nicht ganz klar, ob im November ein Podcast kommt, denn wir der große Live-Podcast in Hamburg, unser letzter Podcast.
Unser letzter Podcast?
In Hamburg, im Schmidtchen. Weil nächstes Jahr sind wir im Schmidt.
Demnächst sind wir im Schmidt. Es wird Zeit, einen Schritt nach vorn zu gehen.
Ganz genau.
Damit wir endlich
18 Jahren.
Unsere Tanzchoreografie. Ja. Nee, aber wir gehen einmal groß mit Gästen, wie immer schön. Mit Überraschungsgästen in Schicki.
Der Puff ist schon ausverkauft. Das Schmidt weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber der
dafür Dienst müsste man Vorverkauf haben fürs Schmidt, ist von daher denke ich das nicht, aber das Schmidt ist geräumiger, Schmied schöner, aber, größer und wir haben mehr Spaß.
Ich war da noch nie drin tatsächlich. Ich guck mir das jetzt erstmal an, wenn wir da sind. Für die Leute, die wir in Hamburg treffen, da freue ich mich jetzt schon drauf und da, weil das wird ja immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen so ein Patreon-Special, aber ich freue mich da sehr drauf. Ich mag das Schmidtchen sehr, weil es mich tatsächlich sehr an New York erinnert, so an so einen schönen, intimen Comedy Club in New York.
Ja.
Und wir sehen uns in Hamburg spätestens und vielleicht sehen wir uns auch im November. Mal gucken.
Schauen wir mal. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen.
Okay, alles klar. In diesem Sinne, alles Gute auch beruflich. Toi, toi, toi. Haut rein, ist Tango.